Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Andreas Stopp am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören heute am Faschings-, am Karnevalssonntagmorgen. Rosenmontag in vielen Regionen wird er ja als solcher begangen. Und deswegen hier auch als ersten Musiktitel Musik aus Italien, genauer aus Sizilien. Blumen, Blumen, das ganze Jahr Blumen, rote, blühende Rosen. Seien Sie willkommen zum Sonntagsspaziergang.
Com'è, Picciotto? Tutto a posto?
Ja, ein Sonntagsspaziergang heute, der schon ein wenig karnevalistisch, faschingshaft betont ist. Werden Sie spätestens merken, wenn wir dann in ein paar Minuten nach Guinea-Bissau gehen, sagen, was hat Karneval mit Guinea-Bissau, diesem ganz kleinen Land im großen Afrika, im Westen Afrikas zu tun, werden wir Ihnen gleich erklären lassen von meinem Kollegen, der dort ist und am Telefon schon wartet, dass er uns berichten und erzählen kann, was dort vorgeht an närrischen Getümmel, wie man es hier ausdrücken würde. Nach den Nachrichten erzählen wir ein wenig über die Geschichte des jüdischen Karnevals in Köln. Das wird sehr spannend und interessant. Danach geht's nach Galicien. Eine Parodie auf Protz und Prunk werden wir dort miterleben beim dortigen Karneval. Und zum Schluss, das hat dann wenig mit Karneval zu tun, eigentlich überhaupt nichts. Mit dem Schilffloß wollen beherzte Menschen über den Pazifik fahren. Wir erklären ihnen, was das für ein Floß ist, wie lange das wohl hält und wie die das machen wollen, dass sie Wochen, Monate lang mit diesem Schilffloß bis nach Australien dann kommen wollen. Jetzt gleich geht es aber an die bretonische Küste und dort schauen wir uns die Leuchttürme etwas genauer an, die in der Bretagne eben auch Kathedralen des Meeres genannt werden.
Wie den Ola reso, det wie Ola reso, schummet. Schummet, tschüss, du jammer, not und folle, wie man dreht, Gorol. Der Gorol, tschüss, du jammer, not und folle, wie der Gante, den Nol. Den Nol, ich will dort ein Doris Dor, wie mir nicht gerwado. Ich will dort ein Doris Dor, wie mir nicht gerwado. Far tutta strolla, a strolla te racconta con che lei capo lasci la uè. Kerva doble umel na bredi gonto quegen, kerva doble umel na bredi gonto quegen. Te racconta su barbu e cron non non la rigirono, te racconta su barbu e cabrei con pucare. Are manu e ari, scelto somma costi Paris. Paris, scelti per racconta d'umor, non non la rigirono, scelti per racconta con le mondo. E vi sono il vaso blu e vi cauto mano. Mano, sto nel disio per cvegge, tra la manna e la non. Sto nel disio per cvegge, tra che stuola le zawe. Vigia di rue, per pronto con e ola chievre. Chievre, che una volta io ho un tis, tra la manna e la non. Che una volta io ho un tis, che una volta presi.
Ja, die Bretonen, die hier in ihrer Sprache in Bretonisch gesungen haben, haben die Nase voll von Paris und sie wollen zurück in ihre Bretagne, dieses wilde Land. 50 Leuchttürme stehen an der bretonischen Küste, allein 23 davon an der Landzunge des Finisterre. Diese Wasserstraße gilt als eine der gefährlichsten Wasserstraßen der Welt. Unzählige Untiefen, flach unter der Wasseroberfläche liegende Felsen, extrem starke Strömungen und nicht zuletzt ein massiver Gezeiten-Tidenhub machen die Schiffspassage dort seit Menschengedenken zu einem gefahrvollen Unternehmen. Unzählige Todesopfer und gekenterte Schiffe beweisen das. Les Cathédrales de la Mer nennen darum die Bretonen hier ihre Leuchttürme, Kathedralen des Meeres, die zusammen mit 63 Leuchtfeuern direkt auf See mit ihrem Licht seit jeher den Schiffen in dieser Gegend einen sicheren Weg weisen. Bis 2010 noch gab es Leuchtturmwärter, die manuell den wichtigen Dienst in den Türmen versahen. Heute sind die Leuchttürme automatisiert. Wissenschaftsautor Peter Kaiser hat in der Bretagne Leuchttürme besucht und vor Ort nachgefragt.
Einst entzündeten Mönche Leuchtfeuer hier in der Region Finisterre, dem Ende der Welt in der Bretagne.
Der Turm der Mönche war 40 Meter hoch. Und dort entzündeten sie seit dem 13. Jahrhundert nachts immer ein Leuchtfeuer, um den Schiffen den sicheren Weg zu weisen. Und das hat so lange funktioniert, bis der Leuchtturm von Saint-Mathieu, auf dem wir stehen, eingeweiht wurde.
Erst im 18. Jahrhundert kam man auf die Idee, Öllampen zu nehmen. Man baute also eine Konstruktion, die das Licht schützt vor Wind und Wetter. Dann kamen die Parabol, um das Licht zu reflektieren, damit es noch weiter aufs Meer hinausstrahlt. Und so kommt man peu à peu, Schritt für Schritt, zu den Fresnel-Linsen, wie sie heute existieren.
Oder Hightech-Strahler weisen heute meist den Schiffen den Weg in der später so benannten Route de Phare, der Straße der Leuchttürme. Doch noch immer, wie zu alten Zeiten der Seeschifffahrt, sagen die Bretonen zu dieser Seestraße das:
Niemand den reißenden Franveur den Fluss kreuzt, ohne die Angst kennenzulernen. Die drei Inseln liegen so gefährlich im Meer, dass sie ihre Sprichwörter haben. Wer Caisson sieht, sieht sein Blut. Wer Saint sieht, sieht sein Ende. Und wer Créac sieht, sieht sein Kreuz.
Die düstere Seefahrerweisheit, die die Fremdenführerin Andie Morin von der Insel Wesson erzählt, einer der Inseln vor der bretonischen Küste, gilt auch heute noch. Hier, vor der Landzunge des Finisterre, befindet sich eine der gefährlichsten Seestraßen der Welt mit Kliffen aus Gneis, Untiefen und einer der weltweit stärksten Tiden und Strömungen am äußersten Zipfel des europäischen Festlands. Wie gefährlich diese Seestraße ist, vor allem durch die plötzlichen Nebelbänke, beweist das verheerende Unglück des Öltankers Amoco Cadiz, bei dem am 16. März 1978 über 223.000 Tonnen Rohöl ins Meer gelangten. Die Folge war die bislang schwerste Ölpest in Europa. Inzwischen ist eine regelrechte Hightech-Armada von 23 Leuchttürmen, 63 Seefeuern, 14 Radarstationen und 258 Bojen hier in Betrieb. Einer dieser 23 Leuchttürme ist der Phare Saint-Mathieu. Er steht neben dem im 6. Jahrhundert erbauten Kloster Saint-Mathieu, in dem, der Legende nach, der Schädel des heiligen Matthäus aufbewahrt wurde. Einst war hier das Kulturzentrum des äußersten Westens. Heute empfängt hier Kevin Gualtsch Touristen. Auf die Frage, ob in Zeiten hochmoderner Navigationssysteme wie GPS noch Leuchttürme überhaupt nötig sind, nickt er und sagt:
Le phare a toujours une importance malgré les technologies modernes comme les GPS.
Der Leuchtturm hat nach wie vor eine große Bedeutung für die Seefahrt, weil GPS und andere Navigationssysteme nicht vertrauenswürdig genug sind und immer wieder ausfallen können. Und weil jedes Land nach wie vor verpflichtet ist, visuelle maritime Signale zu haben für die Schifffahrt.
Im Umkehrschluss heißt das, dass das Schiffspersonal nach wie vor an alten Seefahrerkarten ausgebildet wird, um visuelle Seezeichen wie Leuchtfeuer richtig zu deuten.
Sie sind même entraînés sur les cartes maritimes de la mer d'Iroise.
Selbst Schiffskapitäne, die noch nie im Meer Iroise unterwegs waren, lernen trotzdem mit den Karten von hier. Weil es so speziell hier ist, weil es so viele Signale gibt, so viele Felsen, so viele Leuchttürme. Selbst Schifffahrer, die hier noch nie in der Realität waren, kennen die Schiffskarten.
Wurden seit Jahrhunderten die Leuchttürme hier von Leuchtturmwärtern manuell betrieben, so sind die Cathédrale de la Mer, die Kathedralen des Meeres, seit wenigen Jahren automatisiert. Doch selbst dann noch hat man ein Auge auf sie.
Ici, il est toujours en fonction.
Der Leuchtturm hier ist seit 1996 automatisiert. Aber der Leuchtturmwärter war noch bis 2006 da und hat kontrolliert, ob der Leuchtturm auch ja an- und ausgeht. Und inzwischen ist es so, dass der Leuchtturm ferngesteuert wird. Jetzt ist es so, dass jeder Leuchtturm in einem Gebiet mit einem Hauptleuchtturm verbunden ist. Der ist immer besetzt und wird kontrolliert. Und der Hauptleuchtturm hier ist der Créac.
Doch auch das ist nicht genug, sagt Yolande de Botcolon, Kuratorin im Leuchtturmmuseum auf der Insel Wisson.
Oberflächlich gesehen könnte man auf die Idee kommen, dass Leuchttürme überflüssig sind, weil es eben Navigationssysteme gibt wie GPS, Echolot und so weiter. Aber diese Systeme können ausfallen und das passiert auch ab und zu. Außerdem gibt es kleinere Segel- oder Fischerboote, die nicht mit dieser Technik ausgestattet sind und erst recht nicht auf dem Niveau, das man hier in dem Gebiet braucht. Dafür sind Leuchttürme immer noch wichtig. Dann steht man nicht, wenn man auf dem Boot ist, die ganze Zeit vor seinem GPS-Bildschirm. Man guckt auch in die Weite und darum sind Leuchttürme eine wesentliche visuelle Unterstützung.
23 Leuchttürme hier in diesem Gebiet, das auch die Iroise-See genannt wird. Landratten, sagen die Bretonen und lächeln, träumen von Leuchttürmen, von der Romantik der sturmumtosten und gischtfeuchten Arbeit. Doch die Wahrheit ist, wie so oft, eine andere.
Ja, es gab Leuchtturmwärter, die sind verrückt geworden. Und man hat dann versucht, dass die Leuchtturmwärter nicht mehr allein auf dem Keweneck sind, sondern zusammen mit ihrer Familie. Aber auch das ist nicht gut ausgegangen.
Ein Leuchtturmwärter begann seine Arbeit meist in einer Hölle, also einem der Leuchttürme, die mitten im Meer sind. Das konnte im Extremfall Einsamkeit über Wochen, sogar Monate hinweg bedeuten. Erst später durfte dann der Wärter in ein Paradies, also einem der Leuchttürme auf dem Festland. Und immer gab es
Legenden und Mythen rund um die Leuchttürme. Eine der bekanntesten Mythen ist die vom verfluchten Leuchtturm von Keweneck. Der sieht eigentlich ganz friedlich aus, ein kleines weißes Häuschen. Aber das ist der verfluchte Leuchtturm, weil die Leuchtturmwärter, die da stationiert waren, gesagt haben, sie hörten immer eine bretonische Stimme. Kepit, und das heißt, hau ab, verschwinde.
Wer Caisson sieht, sieht sein Blut. Wer Saint sieht, sieht sein Ende. Und wer Créac sieht, sieht sein Kreuz.
Voit sa croix.
Daus parazo da wele domango na maio bien e furcananza e kember an orinho. Amai minia mia yara gavionu e nozio. Na maio bien, na maio bien. Da os parazo da ela da mão, na maio bien, e furca nanza. E kember un orinho. Pro armura gallistri cargherà o ragavi minia mia ya ragavi on you and o zio. Una maio, bien na maio, bien you. Paranzo da quella da mano na maio bien e furcananza e kember un orinho.
Wir verlassen die Bretagne, von wo aus die tapferen Seeleute natürlich auch nach Afrika gefahren sind. Peter Kaiser berichtete uns über die Leuchttürme dort. Ja, wir segeln sozusagen nach Afrika in den Westen, ein ganz kleines Land zwischen Senegal und Guinea, kleiner als die Schweiz, tropisches Klima, gerade herrscht dort Trockenzeit, keine 1,5 Millionen Einwohner. Wir lassen uns all dies berichten und vor allen Dingen, warum und wie dort gerade jetzt heute zur Zeit Karneval gefeiert wird. Zunächst ein wenig Musik aus Guinea-Bissau. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Jetzt haben wir eine Telefonleitung hergestellt zu meinem Kollegen Benjamin Moscovici. Wo stehen Sie genau, Herr Moscovici?
Ich stehe jetzt hier in der Altstadt, in der historischen Altstadt von Bissau, also der Hauptstadt von Guinea-Bissau.
Guinea-Bissau, an Bissau merken wir auch schon, dieses Land hat einen portugiesischen Hintergrund, zumindest was die Zeit der Kolonialherrschaft betrifft.
Genau. Und das merkt man auch am Karneval hier. Der ist ja im weitesten Sinne ähnlich wie der in Brasilien. Ganz ähnlich, vielleicht noch ähnlicher wie der etwas bekanntere als der hier in Bissau, der in Kap Verde. Also auch von der Musik her, man hat das ja eben schon gehört, gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit.
Also der portugiesische Hintergrund, die Wurzeln dieses Landes reichen natürlich weit zurück. Ich habe mal ein bisschen nachgeschlagen, es gibt dort 25 ethnische Gruppen. Sprechen die denn alle Portugiesisch?
Theoretisch sprechen die alle Portugiesisch. Tatsächlich gibt es hier eine Mixsprache, also ein Bissau-Kreol nennt sich das. Also es ist eine Sprache, wo das Portugiesische mit eingeflossen ist, wo aber auch verschiedene regionale Sprachen eingeflossen sind.
Guinea-Bissau gehört ja zu den, so viel wissen wir gerade noch über dieses Land, zu den ärmsten, zu den am schwächsten entwickelten und auch korruptesten Ländern der Welt. Wie muss man sich das vorstellen? Spürt man das? Merkt man das im Land?
Ja, also das merkt man relativ deutlich. Also es ist ein Land, das insgesamt den Charme versprüht, grundrenovierungsbedürftig zu sein. Also von den Straßen über die Kanalisierung, Stromnetz, Telefonnetz, die Fassaden, alles wirkt irgendwie renovierungsbedürftig. Erinnert so vom Äußeren so ein bisschen vielleicht an Kuba. Was natürlich ganz schön aussieht, also hat irgendwie was Pittoreskes, diese abblätternden Fassaden. darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschen sich das natürlich eigentlich anders wünschen.
Erst 1974 hat Guinea-Bissau die Unabhängigkeit von Portugal erlangt. Es wird genau jetzt, glaube ich, in dieser Zeit demnächst gewählt werden.
Genau in einer Woche wird hier gewählt und das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Geschichte, weil Guinea-Bissau in den letzten Jahren wirklich unfassbare politische Turbulenzen erlebt hat. Also allein 2016 hat das Land 5 verschiedene Regierungschefs gehabt und seitdem ist das Land nicht zur Ruhe gekommen. Jetzt die Wahlen, die jetzt am kommenden Sonntag stattfinden, wurden mehrfach verschoben. Nicht zuletzt auch, weil dem Land die rund 7,5 Millionen Euro fehlten, die es braucht, um so eine Wahl hier im Land zu organisieren.
Nun aber doch zum Karneval. Was passiert da? Was gibt's zu sehen? Was gibt's zu hören? Können wir uns das ähnlich vorstellen wie zurzeit, gerade heute und morgen, dann in Köln, in Düsseldorf, in Mainz?
Ja, also ich glaube, so wie in Köln, Düsseldorf und Mainz ist es nicht wirklich. Es ist tatsächlich eher wie der Karneval in Rio. Also man sieht überall tanzende Menschen, Masken. Das ist ganz spannend. Also da, die Masken reichen. Also gestern war hier noch Kinderkarneval abends. Und da sind die Kinder vor allem mit so, ja, ich glaube, das würde man sagen, chinesischen Plastikmasken, Mickey Mouse und so unterwegs gewesen. Aber die Masken, die es dann heute geben wird, da gibt es auch eine Maskenparade. Das sind also wirklich alles handgemachte Masken, die teilweise Monate im Voraus präpariert werden. Sehr, sehr aufwendig. Und da gibt es auch von den einzelnen Stadtteilen hier in Guinea-Bissau, da gibt es so eine Art Wettbewerb, wer da die schönste Maske macht. Und das sind diese Masken, die als Stadtteilmasken funktionieren. Das sind größere Masken, die ja fast den Charakter von Maskottchen haben.
Und mit welchen Klängen werden diese Paraden dort begleitet? Was bekommt man auf die Ohren?
Hauptsächlich Trommeln und ansonsten sehr viel so portugiesischen Afro-Pop, würde ich sagen. Ein bisschen hat man das ja vorhin schon gehört, was da an Musik dann kommt. So ähnlich ist das hier auch.
Herr Moscovici, 45% Muslime, 22% Christen, 15% afrikanische Religionen. Wie ist das eigentlich mit dem Alkohol? Karneval und Alkohol ist in Deutschland hat einen gewissen Zusammenhang. Wie ist das in diesem Land, das muslimisch geprägt ist?
Ja, also erstmal zu den Zahlen. Ne? Das ist, da fängt es schon an und daran sieht man auch, wie Dinge in diesem Land funktionieren oder nicht funktionieren. Also diese Zahlen, wie viel Prozent Muslime und Christen es hier gibt, da variieren die Zahlen also zwischen 40% Muslimen bis zu 60% Muslimen, 20% Christen bis zu 50% Christen. Also das weiß hier tatsächlich, glaube ich, niemand so genau, wie da die Verteilung ist. Tatsache ist, es gibt einen großen christlichen, vor allem katholischen Bevölkerungsanteil und einen großen muslimischen. Und der Karneval geht aus von dem katholischen Bevölkerungsanteil. Das hindert die Muslime aber überhaupt nicht daran, sich daran zu beteiligen. Also ich habe gestern mich mit einem Mann in der Straße unterhalten, der sich mir vorstellte und sagte, ja, hallo, ich bin Ibrahim, ich bin Muslim. Und mich dann direkt im nächsten Satz fragte, ob ich Alkohol trinke. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, klar. Und habe ihn gefragt, ob er Alkohol trinkt. Und er hat dann ganz lustig, er hat so eine Geste gemacht, die unter Muslimen üblich ist, um zu sagen, es gibt keinen Gott außer Gott, also den Zeigefinger Richtung Himmel strecken. Und hat also gesagt, nein, also ich bin Muslim. Und dann habe ich ihn gefragt, du trinkst auch keinen Alkohol während des Karnevals? Und dann hat er nur gelacht und hat gesagt, doch, natürlich trinke ich Alkohol beim Karneval. Ist doch Karneval. Also so viel zu diesem religiösen Aspekt.
Ja, da fallen dann schon gewisse Schranken. Ja, wir hören im Hintergrund ein wenig,
ähnlich wie in Köln.
Wir hören im Hintergrund ein wenig, wie es dort zugeht. Sie beobachten schön noch die Paraden und wie die Menschen tanzen. Vielen Dank, dass Sie uns diese kleine Impression gebracht haben. Benjamin Moscovici aus Guinea-Bissau. Werfen Sie sich ins Getümmel und erzählen Sie dann vielleicht auch mir nochmal nach Karneval, dann, wie es insgesamt gewesen ist.
Absolut, sehr gerne.
Und wir machen dann gleich mit dem Sonntagsspaziergang weiter um 10 nach 12.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, nachdem wir gerade ein wenig den Karneval belauscht haben in Guinea-Bissau in Westafrika, kommen wir jetzt zurück nach Europa. Wen wird's wundern? Wir gehen nach Köln, aber nicht so, wie Sie denken. Wir werden uns mit der Geschichte des jüdischen Karnevals in Köln und mit der großen Tradition beschäftigen. Dann nach Galizien und zum Schluss schauen wir uns noch ein Floß an, das ganz aus Schilf gefertigt ist und über die weite See reisen will. Ich blättere gerade in Goethe, natürlich der Großmeister, der Altmeister, der Kölner Mummenschanz, das hat er geschrieben und da heißt es, löblich wird ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn, Heiterkeit zum Erdeleben sei dem flüchtigen Rausch Gewinn. Seien Sie willkommen zum Sonntagsspaziergang, zweiter Teil, Andrea Stopp weiter am Mikrofon.
Von Amor, von dem bergengrünen Tor, treibt das Wasser Tag und Nacht, scheine meistens Molle Brat. Fließt das Techel zwischen Steine zu dem Pleut von Flüderwäme, Züge Chepet zur Bergo. Steht der Heisele mit der Berdl, kommt das Teichel zu dem Eisel, macht er um dem Läuferkreisel. Zwischen Steiner, Moch und Groß singt und tanzt eine ganze Woche. Von Amor, von der Eiche Bergentor, fließt das Wasser Tag und Nacht, alte Mühl steht tiefer Tracht. Fließt das Techel zwischen Steinen zu dem Pleut von Fliederbäume.
Alte Mühle ist hier besungen worden. Also in Köln gibt es eine kleine Gruppe von 12 Juden aus 2 Gemeinden, die eine alte, gute kölsche Tradition wiederbelebt, nämlich den jüdischen Karneval. Vor 1933 gab es in Köln den jüdischen Karnevalsverein KKK, Kleiner Kölner Club. Aaron Knappstein ist Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums. Er hat sich intensiv mit der Geschichte des jüdischen Karnevals in Köln beschäftigt und wurde von Josef Kuckelkorn, das ist der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, wiederholt dazu ermuntert, diese Tradition weiter fortzuführen, wieder fortzuführen. Und jetzt ist es soweit. In dieser Session hat der neue Verein Kippa Köpp seine erste Veranstaltung und Gretel Rieber hat Aaron Knappstein getroffen.
Jetzt wird ob der Drum geklappt, bum bum bum, bis mir Jäcke stand um Kopf, bum bum bum.
Wenn die Trommel geschlagen wird, ist in Köln Karneval. Den gab es schon, als Köln noch römische Kolonie war. Im Mittelalter wurde der Karneval katholisch und als das Rheinland preußisch wurde, machten sich die Kölner Karnevalisten mit ihren Uniformen über die preußische Soldateska lustig. Karneval Karneval in Köln war immer schon etwas ganz Besonderes. Und vielleicht auch deshalb war es in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts selbstverständlich, dass auch Juden mitmachten, dass es sogar einen Karnevalsverein gab, den kleinen Kölner Club KKK, in dem alle Mitglieder jüdisch waren. In dessen Tradition gibt es seit einiger Zeit einen neuen KKK, Kölsche Kipperköp. Eine Übersetzung für die Nicht-Rheinländer? Kölnische Kipperköpfe. 12 Juden aus den beiden jüdischen Gemeinden von Köln haben sich zusammengetan, um gemeinsam Karneval zu feiern. Die Idee dazu hatten Aaron Knappstein und ein paar seiner Freunde.
Wir sind eine wirklich wunderbare Mischung an Leuten. Und wir haben einige, ich sag mal so Hardcore-Karnevalisten dabei, die also wirklich auch in Funktion in anderen Vereinen sind. Rote Funken, Blaue Funken, Stadtgarde, Kolonia Ahoy und auch KG Altköln zum Beispiel. Also wirklich alte, renommierte und mit der Stadtgarde auch eine junge Truppe, wo Mitglieder von uns herkommen. Wir haben andere dabei, die waren noch nie karnevalistisch organisiert, aber feiern den Karneval natürlich ganz gerne.
Auf den Sitzungen des KKK der 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, gegründet von den Kölner Salomon-Brüdern, traten bekannte Karnevalisten auf, zum Beispiel das Traditionschor Rote Funken, in dem einige Kölner Juden auch Mitglieder waren.
Es gab keinen jüdischen Karneval in Köln, in dem Sinne, dass man jetzt irgendeine Sitzung hatte, die jetzt, ich wüsste gar nicht, was da hätte aufgeführt werden sollen, also es gab, wo jetzt, weiß ich nicht, nur jüdische Witze in der Bütt waren oder irgendwie jüdische Künstler auf der Bühne, sondern man gehörte halt einfach zum Karnevalsleben der Stadt Köln dazu. Und das ist auch das Ziel, was wir natürlich wollen. Wir wollen uns nicht ausgrenzen oder abgrenzen, sondern wir wollen Teil des Kölner Karnevals sein. Die Menschen, die zu uns kommen, sollen halt den Karneval mögen und alles andere muss vor der Tür bleiben.
Jetzt wird ob der Drum geklappt, bum, bum, bum. Bis mir Jäcke stand um Kopf, bum, bum, bum.
Köln hat sich nach 1945 lange Zeit gerühmt, den Nazis weniger Raum gegeben zu haben als andere Orte in Deutschland. Und dass der Karneval geradezu ein Hort des Widerstandes gewesen sei. Das stimmt aber nicht.
Es ist nachweislich so, dass es etliche Vereine, Karnevalsvereine in Köln gab, die weit vor 1933 sogenannte Aria-Paragraphen eingeführt haben, beziehungsweise dafür gesorgt haben, dass es keine jüdischen Mitglieder gab. Also das kann man nicht für alle sagen, ganz sicherlich nicht. Aber ich weiß das von etlichen Vereinen, dass das so war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum Juden damals die Idee hatten, einen eigenständigen jüdischen Karnevalsverein zu gründen. Das waren Menschen, die sonst sehr assimiliert in Köln gelebt haben. Wie andere katholisch oder evangelisch waren, waren die jüdisch. Ich persönlich bin mit dem Karneval aufgewachsen. Also da zwischen Köln und Bonn gab es natürlich wie überall hier im Rheinland einen Karnevalsverein. Und da waren wir natürlich unterwegs. Und ich sage immer, ich konnte meine ersten Worte Kölsch, bevor ich wusste, dass ich Jude bin oder verstanden habe, dass ich Jude bin. Daher war das für mich auch immer Teil meines Lebens. Und es war dann schon für mich interessant, diese beiden Dinge zusammenzubringen.
Einer der wichtigsten Kölner Karnevalisten vor 1933 war der Jude Hans David Tober, damals Mitglied der Roten Funken. Er war so bekannt wie Willi Ostermann und auch eng mit ihm befreundet. Obwohl Tober sehr bekannt gewesen ist, oder vielleicht auch gerade deshalb, wurde ihm als Jude von den Nazis Auftrittsverbot erteilt und geriet dann in Köln völlig in Vergessenheit. 1939 emigrierte er in die USA, konnte aber Köln und den Karneval nicht vergessen. Er veranstaltete regelmäßig rheinische Abende in New York für die anderen deutschen Emigranten. Tober war ein Krätzchensänger, so genannt wegen der karnevalistischen Kopfbedeckung, deren Form an ein Schiffchen erinnert. Jeder Karnevalsverein in Köln hat sein eigenes Krätzchen in den eigenen Farben. Auch die Kipperköp haben so ein Krätzchen. Blau-Weiß, so wie die Farben der israelischen Flagge, deren erster Entwurf ja vor gut 100 Jahren hier in Köln von dem Zionisten David Wolfson entworfen wurde.
Das Besondere an unserem Krätzchen ist, dass man es auf der einen Seite aufklappen kann. Man kann das auch schon von, wenn man so daneben steht, sieht man es so ein bisschen rot durchschimmern, weil diese aufklappbare Seite ist dann von innen rot, also Farbe unserer Vaterstadt sozusagen. Und in diesem Innenleben hat man dann einen Davidstern oder sieht man einen Davidstern, sieht den siebenarmigen Leuchter, also zwei klare Symbole für das Judentum und eben auf Hebräisch geschrieben, das Gebet für die Reise. Wir sind zwar kein religiöser Verein, aber wie das bei den Juden so ist, ein bisschen Religion ist dann doch irgendwie immer dabei. Und das Gebet für die Reise, also komm gut an, sei gut unterwegs, sei nett zu den Menschen, die du unterwegs triffst. Und das passt ja auch gut auf den Karneval.
Knapstein hofft, dass die Kölschen Kipperköp noch ein bisschen mehr Mitglieder haben werden, so vielleicht 40, 50 Mitglieder. Ob sie dann wohl auch im Karnevalszug mitgehen werden, frug ich ihn.
Naja, das ist ja in Köln alles nicht so einfach. Ne? Also das Karneval ist ja kein Spaß. Also das heißt, es ist alles organisiert durch das Festkomitee. Man kann nicht einfach am Zug teilnehmen. Da muss man eingeladen werden vom Festkomitee. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus ins Festkomitee und da auch im Zug mitgehen. Aber klar wäre das irgendwann mal schön, auch nach draußen zu zeigen, dass da auch ein jüdischer Karnevalsverein mitgeht.
Denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein.
Ob Lieder viel gesingen und gemacht Success mit sei. Sie haben Schein geklingen, nur vergessen werden sei. Viel Lieder, Romanzen, gesingen und erschier. Nur die beste Chancen, weißt ihr, wo's hat bei mir. Du's Gesang find mein Halt. Ist meine Stimme, das Gesang in mein Herz bringt mir Fried und Schier. Das Gesang in mein Herz heilt da jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz kann man glücklich noch sein. Sennen jene Zeiten, fin Glück in Freud und Schier, geweint sie Gott in Leiten, farmieren auch vor dir. Die Zeit hat sich gebeten, es ist jetzt nicht wie ich will, ich hoff's wird besser werden, singt mein Herz mir in der Still. Das Gesang find mein Herz, diese meine Schumme. Das Gesang find mein Herz, bringt mir Freude und Schier. Das Gesang find mein Herz, heilt er jedem für Pein. Mit dem Gesang find mein Herz, kann man glücklich noch sein. Das Gesang find mein Herz, ist meine Nischumme. Das Gesang find mein Herz, bringt mir Freude und Schier. Mit dem Gesang in mein Herz kann ich glücklich noch sein.
Carsten Treuke hat das gesungen. Gretel Rieber, meine Kollegin, die den Kölner Karneval aus der jüdischen Perspektive uns gerade näher gebracht hat. Die Kölner Kipper Köp. Johann Alois Blumauer, ein deutscher Satiriker, gelebt hat er von 1755 bis 1798. Er hat ein Kettenlied für den Fasching geschrieben. Daraus zitiere ich: Es lebt in unserem Kreise die Weisheit, welche lacht und die des Lebensreise uns angenehmer macht. Es leben alle Brüder, die Hand an Hand in Reihen auch dieses Jahr sich wieder, wie wir, des Faschings freuen. Sie hören den Sonntagsspaziergang und wir bringen Sie jetzt gleich nach Spanien, nach Galizien. Tja, meine Damen und Herren, natürlich klar, es ist wieder soweit. Alaaf und Helau, so klingt es aus dem Rheinland. Der Karneval hat Köln und Düsseldorf und die ganze Gegend fest im Griff und natürlich auch andere Regionen in ganz Deutschland. Aber die Jecken feiern ja nicht nur hier, sondern weltweit. Gerade waren wir ja Guinea-Bissau. Nur heißen die Jecken eben anderswo nicht Jecken. Gerade in Spanien zum Beispiel hat der Karneval eine lange Geschichte und wird je nach Region vollkommen unterschiedlich gefeiert. Mit am buntesten und am ursprünglichsten geht es wohl in Galizien zu, also im Nordwesten des Landes. Da hat fast jedes Dorf andere Figuren, erzählt andere Geschichten und feiert andere Feste. Das ist ganz interessant. Es gibt zum Beispiel auch irgendwo die große Mehlschlacht. Und wer das einmal erlebt hat, der fürchtet keine Maus mehr. Denn Galizier haben nicht nur unfreiwillig urkomische Masken, sie bewerfen sich auch gerne mal mit Mehlklumpen, aggressiven Ameisen und Stechginster. Tatsächlich. Also in einem sind feierlich herausgeputzte Generäle unterwegs und liefern sich spitzzüngige Wortgefechte. Im nächsten Dorf tanzen herausgeputzte Madams und Galans feine Quadrillen und ihre Helfer klauen derweil Hähne aus den Ställen. Und in den ganz abgelegenen Orten in den Bergen machen Bauern Musik mit dumpfen Trommeln und Hämmern und Sensen. Man könnte also tagelang von Ort zu Ort fahren und immer wieder etwas Neues entdecken, aber leider dauern auch hier die richtig tollen Tage nur von Samstag bis Dienstag. Das musste dann auch mein Kollege Franz Lerchenmüller erfahren, zu seinem großen Bedauern. Karneval in Galizien, so lautet sein Resümee, das sind ganz viele verschiedene, höchst ursprüngliche und ziemlich verrückte Veranstaltungen. Aber leider, leider kriegt man sie bei einem Besuch nicht alle mit.
Carles Puigdemont mischt wieder mit in der spanischen Politik. Hoch zu Ross wirft er sich in die Brust und hebt an.
Directo desde Bélgica, he venido a debatir. Escoite, señor Mariano Rajoy, o que aquí llevo a decir. Vivimos en un país alterado, cheo de corruptos y de corrupción.
Er, Puigdemont, komme eben aus Belgien in dieses Dorf namens Cacheiras und dieses hochkorrupte Land Spanien zurück und werde dessen Führer, den durchtriebenen Präsidenten und die ganze korrupte Elite bei den Eiern und so weiter. Auf seinem goldgeschmückten Pferd trägt Carles Puigdemont eine prächtige Fantasieuniform und einen reich mit Pfauen und Straußenfedern verzierten, 1 Meter hohen Hut. Im Privatleben heißt er Jesus Febreiro, ist Drucker von Beruf und 43 Jahre alt. Heute aber tritt er als einer der Generäle von Ulla auf und liest seinem Widersacher Manuel Rajoy ordentlich die Leviten. Schon seit den Kämpfen gegen die Truppen Napoleons zu Beginn des 19. Jahrhunderts, heißt es, sind die Generäle in jedem Karneval in Cacheiras unterwegs. Eine Parodie auf militärischen Protz und Prunk stellen sie dar. Wird man denn gut dafür bezahlt, als General aufzutreten?
Nein, im Gegenteil. Die Familien, die einen General stellen dürfen, sind sehr stolz. Einen General von Ulla zu haben, das ist eine Ehre.
Es ist also der General selbst, der in seine Ausstattung investieren muss, und das nicht zu knapp.
Las vestimentas del caballo, pues van de 2.000 euros para arriba.
Der Schmuck für ein Pferd hier, der Sattel, das Zaumzeug und all das, das kostet ab 2.000 Euro aufwärts. Die Uniform aber, vor allem der Hut mit den Pfauen- und Straußenfedern, die ist zwischen 3.000 und 5.000 Euro wert.
In rote Paradejacken gezwängt und reich behängt mit klimpernden Fantasieorden ziehen die 12 Offiziere auf ihren Gäulen von Haus zu Haus. Sie liefern sich verbale Scharmützel, lehnen das angebotene Schnäpschen keinesfalls ab und lassen die Hausherren am Ende ordentlich hochleben.
Viva!
Viva la gente de su mayor aprecio!
Viva!
Viva la gente que nos mira, acompaña y rodea!
Viva!
Karneval ist in ganz Spanien eine Riesensache. Nirgendwo aber wird er ursprünglicher begangen als im Nordwesten, in Galicien. Um die 200 Städte und Gemeinden feiern dort den Entroido. Und er hat eine lange, manchmal auch bittere Geschichte, sagt General Febreiro.
Während der Franco-Zeit musste man beim Karneval sehr vorsichtig sein. Aber man hat hier auf dem Land trotzdem weitergemacht. Heute schreiben wir unsere Reden ja alle vorher auf. Damals mussten die Leute mehr improvisieren, ganz spontan. Wenn kein Spitzel von der Guardia Civil da war, zog man vom Leder, aber vorsichtig. Denn wenn einer von der Polizei mithörte, war man schnell weg vom Fenster.
Pero cuidadito, que si te cogían tal, pues.
In jedem Dorf gibt es andere Kostüme, andere Bräuche und andere Geschichten, sagt Maria Iglesias, die mit dem Karneval aufgewachsen ist.
Los Generais de Ulla y el Carnaval de las Madamas y Galans son carnavales muy de la Galicia rural.
Hier in Galicien feiert man in den Dörfern einen sehr ländlichen Karneval noch, einen sehr bäuerlichen Karneval. Das ist der Karneval der Menschen hier, der Einheimischen, der Nachbarn, die von Haus zu Haus gehen, sich treffen, zusammen singen und tanzen. Und es unterscheidet sich doch viel von dem Karneval, den man heute in den Städten feiert. Also hier ist er wirklich noch ganz ländlich.
Donde se preservaron fue en la Galicia rural.
In Villanova de Cobres sind die Madams und Galans unterwegs. Und sie sind gar prächtig ausgestattet. Auf dem Kopf balancieren sie Hüte aus Kunstrosen, Püppchen, Spiegeln und Plastikerdbeeren. Die Frauen tragen zudem pfundweise Ketten aus Glassteinen oder Silberdraht um den zarten Hals. So ziehen sie im Dutzend von Haus zu Haus, tanzen eine Art französischer Quadrille und je nachdem, wie die Spende ausfällt, entzünden die mitmarschierenden Kanoniere dann ein paar Böller oder Raketen. Eine wichtige Rolle spielt der Magocho, der Wächter, ganz in ein Kostüm aus Stroh gekleidet. Er passt mit seiner hölzernen Heugabel auf, dass niemand seinen Schützlingen den goldenen Zierat vom Leib reißt. Aber er ist auch selbst ein Schlingel, gibt Fabio García zu. Der 20-jährige Kellner geht ganz in seiner Rolle auf.
Wir schleichen uns von hinten an die Häuser an, steigen in die Ställe ein und holen uns die Eier aus den Nestern. Denn am Karnevalsdienstag backt man immer einen besonderen Kuchen, für den man viele Eier braucht. Und wir, naja, wir borgen uns die in der Nachbarschaft.
Aber es bleibt ja nicht nur beim Kuchenbacken. Manchmal muss sogar das Federvieh dran glauben.
Und wenn wir bei den Eiern sind und dabei einen hübschen Hahn entdecken, mopsen wir den gleich mit. Wir binden ihn an die Spitze eines Eukalyptusstammes, der dann eingefettet wird. Und wer es schafft, ganz hoch zu kommen, darf ihn dann behalten. Das ist eine alte Tradition, die wir jetzt wieder aufleben lassen, damit auch die Jungen sie nicht vergessen.
Fährt man in diesen Wintertagen durch das menschenleere Bergland, in dem Baumskelette mit Flechtenbärten wie Berggeister aus dem Nebel winken, versteht man, woher die Vorliebe der Menschen für Traum- und Albtraumgestalten und ihre Sehnsucht nach grellem Bunt rühren. Wie verwunschen dämmern manche der Dörfer zwischen Ginsterbüschen, schwarzem Schiefer und grauem Himmel vor sich hin. Kein Wunder, dass ihre Bewohner den Karneval seit Jahrhunderten lieben, auch als Chance, endlich andere Gesichter zu sehen. Auch in Latha geht es elegant und zugleich ein wenig unterschwellig aggressiv zu. Maria Coelha ist im Wohnzimmer seines Hauses eben dabei, seinen Sohn in einen echten Peliqueiro, einen Friseur, zu verwandeln. Er trägt schon die Hose mit den grünen und weißen Bommeln und das weiße Hemd.
Pantalon, Camisa.
Die Kniebundhose, das Hemd und die beiden roten Schärpen, das nähen wir jetzt zusammen. Noch ein bisschen mehr. Dann kommt das Torero-Jäckchen. Ja, ich bin selbst viele Jahre als Peluqueiro losgezogen, aber seit ich Probleme mit den Knien habe, macht es jetzt mein Sohn.
Dann folgt der Gürtel mit den 6 Kuhglocken. Und am Ende die Maske mit dem grinsenden Gesicht, über dem sich ein Schild mit dem perfekten Porträt eines Tigers erhebt. Woher der Name Peliqueiro für die Figur kommt, weiß niemand mehr. Aber was bedeutet sie eigentlich? Wofür steht sie?
Poder. Poder, sí, poder.
Für Stärke. Für Stärke, Kraft und Macht. Die Peliqueiros sind die Herren dieses Karnevals. Man muss sie respektieren. Man darf sie nicht anfassen, nicht beleidigen, nicht beschmutzen. Sie stehen für reine Kraft und Stärke.
Y valentía.
Dann ist die Rolle wohl auch nur ein paar wenigen vorbehalten.
Nein, jeder kann Peliqueiro werden. Jeder, der die Kraft hat, die Tracht zu tragen und der die Tradition respektiert.
Doch jetzt geht es endlich nach draußen. Nach und nach sammeln sich die Maskenträger in Gruppen vor der Kirche. Doggen, Pumas, Wölfe, Hirsche, Löwen und Büffel sind dabei. Sie schwingen ihre Peitschen, die Schellen lärmen, eine letzte Warnung, dann laufen sie los, stürmen voran und wer jetzt im Weg steht, den trifft ein Hieb oder eine breite Brust. Nein, Karneval in Latha ist nichts für Weicheier. Und wieder geht es ein paar Dörfer weiter, nach Vilarinho de Conso. Dort marschieren die Folions auf, die Karnevalsvereine der umliegenden Bergorte. Sie sind in Fleecejacken und Jeans gekleidet, uniform, aber unauffällig, um die Exaltiertheit der wenigen Boteiros zu betonen. Die tragen Hemden, die dicht mit bunten Bändern bestickt sind und hohe Kronen, die an päpstliche Tiaras erinnern, flittriges Zeug, aus dem gelbe Rosen blühen. Posalvis Castralos ist Holzfäller, 31, und stammt aus Morementeros, einem kleinen Dorf. Boteiro ist er schon seit langem.
Das hat alles vor Urzeiten angefangen. In meiner Familie gibt es das seit Generationen. Schon mein Urgroßvater ist hier mitgelaufen. Jedes Dorf hat seine eigene Folion-Gruppe, seine Tradition, seine Musik. Und einmal im Jahr versammeln wir uns hier und präsentieren uns, damit all dies nicht verloren geht.
Den Sound zu ihren Narrensprüngen rund um ihre Stöcke liefern die Folions, bei denen sich alt und jung die Seele aus dem Leib trommeln. Da klirren und klimpern Eisenstangen und Hämmer auf Sensen, Spaten und anderes Gerät. Überaus wehrhaft klingt das, überaus bäuerlich und sehr alt. Karneval in Galicien ist eine großartige Sache. Und er hat eigentlich nur einen Nachteil. Wo immer man ist und was immer man mitmacht, leider muss man sich stets damit abfinden, dass einem zur gleichen Zeit anderswo noch viel mehr Aufregendes entgeht.
Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito que me vuele. Camino y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Llévame, llévame. Que me lleve lejos, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No desconfíes de tu corazón, no dudes, tienes la razón. No sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando canto yoruba, no te mandes a te llevar.
Babaire, babaire, ocumbo, 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 babaire, babaire.
Ya no encuentro las palabras para expresar lo que yo siento. Y pensar que hay quienes viven con el mismo sentimiento. Deja que te hable el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina. Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas. Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte. No quiero decir más nada, solo espero tu llegada.
Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos.
Uhr 43, Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören den Sonntagsspaziergang. Ludwig Tieck, Auszug aus Karneval. Freudiger und lichter wird mir bei jeder Wiederholung dieses bunte Getümmel. Wohltuend, befreiend wirkt so die Torheit, froh und ungestört geübt. Sie löset und lüftet des Missbehagens und des Zürnens, der Bosheit, des Grolles, tausendfältige, verschlossene Ursachen.
No, no, no.
Musik von den Osterinseln. 1947 fuhr der Norweger Thor Heyerdahl mit einem Floß von Südamerika bis zur pazifischen Inselgruppe Polynesien. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben, das zum Bestseller wurde. Phil Buck, ein US-Amerikaner, der las dieses Buch mit 11 Jahren. Und das Abenteuer des Norwegers ließ ihn seither nicht mehr los, bis heute. Er hat mehrere Versuche inzwischen gestartet, es dem Norweger gleich zu tun. Und jetzt hat Phil Buck einen neuen Versuch gestartet. Mit einem Floß gebaut aus Schilf will er dieses Mal bis nach Sydney in Australien segeln und damit doppelt so weit kommen wie der Norweger Thor Heyerdahl seinerzeit. Mit einem Floß, das mit einer Technik gebaut wurde, die Jahrtausende alt ist. Thomas Gutmann berichtet und in Chile geht's los.
¿Qué pueden ver aquí?
Un cuarto. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camas.
8 Betten zählt die 11-jährige Ivana bei der Tour durch die Vira Kotscha, einem Floß, das sie mit ihrem Bruder und mit ihrer Tante besichtigt. Kojen, korrigiert Philipp Buck. Heute führt er die Touristen, die aus dem benachbarten Bolivien angereist sind, durch das Floß. Die staunen nicht schlecht, was sie da besichtigen. Es erscheint wie eine Konstruktion aus anderen Zeiten. Zwei dicke Würste aus Schilfhalmen bilden die Basis der 18 Meter langen Konstruktion. Oben Aufbauten, in denen sich die Kojen und eine Küche befinden. 3 Segelmasten und vorne wie hinten Drachenköpfe. Philipp Buck ist aus den USA und Kapitän des Floßes, das noch am Strand von Arisa in Chile liegt.
La corriente que va a ayudar a nosotros se llama Humboldt Current.
Die Meeresströmung, die uns bei der Überquerung helfen wird, ist der Humboldt-Strom. Der kommt aus der Antarktis die Küste hoch und dreht hier Richtung Westen. Dieser Strömung folgen wir. Strömung und Wind haben die gleiche Richtung. Wir werden durchschnittlich 3 Knoten in der Stunde machen, also 72 Seemeilen am Tag. Das erste Stück werden wir schneller zurücklegen, da das Floß noch leichter ist. Aber jeden Tag saugt es sich voller mit Wasser. Jetzt wiegt das Floß um die 22 Tonnen. Wenn wir auf der anderen Seite ankommen, werden es mehr als 50 Tonnen sein.
Die 2,5 Millionen Schilfhalme, aus denen der Rumpf besteht, werden sich auf der Reise mit Wasser vollsaugen. Ein Jahr, so schätzt der Kapitän, kann sich das Floß auf dem Wasser halten, bevor es sinkt. Mit einer Reisedauer von ungefähr 6 Monaten rechnet die Crew, bis sie Sydney in Australien erreicht. Seit 3 Jahren bereiten sich die Mitglieder auf diese Expedition vor. Ein langer Weg, auf dem ohne große Geldgeber das Floß Halm für Halm Form annahm, wie Crewmitglied Valentina Munoz erläutert.
Es war sehr schwer, ehrlich. Nicht nur die Konstruktion, sondern auch die Finanzierung. Das Geld aufzutreiben, die Ausrüstung und die Freiwilligen zu finden. Einen Ort, wo wir das Floß bauen konnten, den gesamten logistischen Teil. Der Bau war sehr schwierig, aber auch sehr lehrreich. Ich habe sehr viele Dinge über altertümliche Seefahrt gelernt und auch über die Aymara-Kultur, die dieses ganze Wissen hatte.
La cultura Aymara, que tiene todo este conocimiento.
Gebaut wurde das Floß im bolivischen La Paz, in traditioneller Bauweise der Aymara, die am nahegelegenen Titicacasee bereits seit Jahrtausenden siedeln. Finanziert wurde der Bau von Präsident Morales, selbst ein Aymara, zu dem Philipp Buck auch persönliche Kontakte hat.
Die Geschichte dieser Expedition hat ihren Anfang in Bolivien. Evo Morales gab uns einen Teil des Geldes, um die Expedition zu machen. Damit wurden die bolivianischen Konstrukteure bezahlt. Hier in Chile gehen alle Ausgaben auf unsere Rechnung. Alles basiert auf unserer Arbeit, wir arbeiten hier alle umsonst. Die Freiwilligen erhalten nur Essen und Trinken und die Unterkunft.
Solo estamos pasando comida diario, agua y una casa.
Kleine Sponsoren besorgen etwa das Gas zum Kochen oder andere Dinge für die Vorbereitungen. Hier und da gab es eine Spende. Einen Teil der Einnahmen erzielte die Expedition durch Besichtigungen des Floßes. Ein Schild mit der Aufschrift Museum lud am Strand die Besucher ein. Auch Schulklassen aus Arisa kamen und lernten so über ihre eigene Geschichte. Für die Chilenin Valentina Munoz ein wichtiger Aspekt.
Leider wird die prähispanische Kultur in Chile wenig gewürdigt. Die Menschen interessieren sich nicht viel dafür. Das hat politische Gründe. Hier im Norden war es zum Beispiel lange Zeit verboten, Aymara zu sprechen. Viele Menschen konnten daher nicht Aymara sprechen und den Leuten ist es peinlich, indigener Herkunft zu sein. Daher bin ich froh, dass ich an der Expedition teilnehmen kann und mehr über diese Dinge lernen konnte, von denen ich in der Schule nie etwas hörte. Es gefällt mir, dass ich jetzt etwas davon zurückgeben kann.
Die Reise über den Pazifik ist für die chilenische Psychologin auch eine Reise in die Vergangenheit. Vor 1000 Jahren war Arisa, das heute in Chile liegt, beeinflusst von einer Hochkultur am Titicacasee. Diese Kultur existierte bereits lange vor den Inkas. Dort in den Anden ist der traditionelle Bootsbau aus Schilf bis heute lebendig. Hier wurde das Wissen über Generationen hinweg weitergegeben. Auch deswegen wurde der Rumpf des Floßes in Bolivien gebaut, weil es dort die Fachleute gibt. David Trigo ist Direktor des Archäologischen Museums im bolivianischen La Paz.
Es gibt verschiedene Bootsbauten am Titicacasee. Zum Beispiel haben die Fischer die berühmten Pferdchen, die vorne nach oben gebogen und hinten abgeschnitten sind. Für das Meer haben wir dagegen wenig belastbare Beweise über Bootsbauten. Es gab kleine Siedlungen in Chile und Aktivitäten am Meer, aber wirkliche Beweise gibt es nicht.
Captain Philipp Buck ist dagegen davon überzeugt, dass es einen Austausch gab und die Schilfflöße nicht nur auf dem Titicacasee, sondern auch im Pazifik kreuzten und möglicherweise sogar den halben Erdball bis nach Australien überquerten. Einen Beweis liefert für ihn die Süßkartoffel Camote.
Die Camote hat in Peru und Bolivien und auf den Osterinseln den gleichen Namen. Es ist ein alter Name. Das ist der wichtigste Beweis. Knollen schwimmen nicht auf dem Wasser und sie sind zu schwer, als dass Vögel sie tragen könnten. Die einzige Möglichkeit ist, dass sie mit dem Schiff transportiert wurden.
Ist die Expedition erfolgreich, kann sie beweisen, dass es technisch möglich ist, mit einer altertümlichen Technik den Pazifik zu überqueren und damit fast den halben Erdball. Ob die Menschen vor der Ankunft der Spanier das auch schon taten, wird die Expedition allerdings nicht endgültig klären können. Am Strand von Arisa laufen mittlerweile die letzten Vorbereitungen.
Ich fiebere richtig dem Start entgegen. Es gibt noch viele Dinge zu tun. Es gibt immer noch etwas zu tun. Wir müssen es jetzt einfach machen. Ich bin glücklich, dass wir endlich losfahren und das Meer überqueren und so viele neue Dinge erleben werden.
Es wird nicht alles bis ins letzte Detail fertig sein. Aber sie werden jetzt die Leinen losmachen und sich auf den Weg nach Australien machen.
Wir haben fast alles geschafft. Es war ein unglaublicher Kraftakt, jeden Tag dran zu bleiben. Wir sind ein bisschen müde, es war sehr hart, aber ich bin glücklich.
Auf der gesamten Fahrt wird die Crew über Satellit mit dem Internet verbunden sein. Über soziale Medien kann man sie dann auf ihrer Reise begleiten.
Wir werden jeden Tag etwas schreiben, wir werden Fotos schicken und wahrscheinlich jede Woche ein Video. Man kann sich mit uns auch unterhalten. Unser Team spricht Aymara, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Ukrainisch und Russisch.
Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass jemand Deutsch spricht, denn eine Verbindung zu diesem Floß auf hoher See versuchen wir aufzubauen. Nächsten Sonntag, da senden wir aus Berlin von der Internationalen Tourismusbörse. Daniela Wiesler, Susan Zare und ich, wir freuen uns, wenn Sie uns in der Halle 4 auf der großen Bühne dort auf dem Messegelände in Berlin besuchen. Es erwartet Sie eine Reise um die Welt. Musikgruppen stehen bereit und Menschen, die über ihre Reiseerlebnisse berichten. Fröhlichen Karneval, Andreas Stopp grüßt aus Köln. Para.
brasileira. Quero ver o tio Sam.